Wir wollen uns heute Morgen über etwas, Besonderes Gedanken machen. Und wir schlagen dazu auf, und das ist unser Starttext, dass wir Lukas 24, das letzte Kapitel im Lukas-Evangelium, und dort finden wir ganz zum Schluss die Situation, dass Jesus zu seinen Jüngern kommt, die ja, ich sag mal, das große Problem hatten, dass sie so recht die Auferstehung Jesu nicht nachvollziehen konnten. Das war ihnen doch ein wenig suspekt, und sie alle kannten ihn recht gut. Und nun das Desaster am Kreuz, und obwohl einige gemeldet hatten, er würde wieder lebendig sein und ihnen persönlich begegnet war, so richtig wahrgenommen hatten sie das noch nicht. Und Vers 44 sagt, und er sprach zu ihnen, den Jüngern, das sind die Reden, die ich zu euch sagte, da ich noch bei euch war, denn es musste alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Ja, meine Lieben, wie oft ist das nicht auch unser Problem, dass wir etwas lesen, etwas hören, etwas sehen und das Problem haben, es zu verstehen. Christus in den Psalmen. Ich weiß nicht, wer von euch sich mal die Mühe gemacht hat, die ganzen Psalmen vom ersten bis zum letzten durchzulesen mit dem Fokus, wo finde ich etwas über Christus? Die meisten von uns kennen sicherlich das, was so in den Propheten steht. Und auch bei Mose gibt es ein, zwei bekannte Texte. Aber ihr glaubt gar nicht, wie viel über Christus in den Psalmen steht. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass Jesus damals eine ziemlich lange Predigt gehalten hat, allein über die Psalmen. Ich habe mir vorgenommen, heute mit euch zusammen mit dem ersten Psalm anzufangen, der etwas über Jesus aussagt. Und da braucht man nicht lange zu suchen, da wird man schon im zweiten Psalm fündig. Er beginnt mit einer Frage. Warum toben die Heiden und die Völker reden so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren ratschlagen miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Tja, meine Lieben, die Welt ist heute im Aufruhr. Noch nie hat es so viel Kriege gegeben wie in unserer Zeit. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden wir fast tagtäglich informiert über den Krieg in der Ukraine. Ihr erinnert euch daran, wie schwer die Häuser, die Menschen getroffen wurden von tödlichen Waffen. Syrien, der Bürgerkrieg, schon so gut wie vergessen. Wer spricht heute noch darüber? Dafür hat ein neuer Krieg im Jemen begonnen. Nigeria, wissen wir, der Bürgerkrieg schon seit Jahren, Libyen, auch wenn die Nachrichten nicht mehr darüber berichten, heißt das noch lange nicht, dass dort die Waffen schweigen. Millionen von Flüchtlingen sind auf der Flucht und Christen werden nicht nur von fanatischen Moslems wegen ihres Glaubens umgebracht, sondern wir haben es heute Morgen in unserem Missionsbericht gehört, dass es auch totalitäre Staaten gibt, in denen Christen verfolgt und um Christi willen leiden. Warum toben die Heiden und die Völker reden so vergeblich, fragt der Psalmist. Die Könige der Erde lehnen sich auf. Die Herren ratschlagen miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Herr, meine Lieben, das geschieht nicht groß in der Öffentlichkeit. Aber die Resultate, die sehen wir nicht nur im Krieg. Wir sehen sie auch auf der wirtschaftlichen Seite. Die Stimmen derer, die davor warnen, dass die Welt einem großen finanziellen Kollaps entgegeneilt, werden immer mehr. Ich habe diese Tage noch in einer Dokumentation über die Reichsten der Reichen einiges gehört, was mich nachdenklich gemacht hat. Wir erleben im Grunde genommen Zustände heute, die es, ja, man kann sagen, auf Erden so gut wie noch nie gegeben hat. Dass nämlich das Geld zur Spekulationsmasse geworden ist. Das große Kapital investiert nicht mehr in Produktionsbetriebe, sondern an der Börse. Und wir wundern uns, dass die Zinsen für Geld immer mehr in den Keller gehen. Im Grunde genommen wird Geld heute im großen Stil verschenkt. Man nennt es zwar immer noch Kredit, aber wenn Kredite zurückgezahlt werden sollen, dann merken wir plötzlich, oha, da wird es schwierig. Nicht nur für Griechenland. Ich weiß nicht, wer von euch unseren eigenen Schuldenstand kennt. Der weiß, dass wir den nie zurückzahlen werden können. Jeder von uns ist pro Kopf so hoch verschuldet, dass der Staat froh ist, dass er die Zinsen dafür zahlen kann. Und das auch nur, weil sie so extrem niedrig sind. Die Völker toben, die Herren ratschlagen. Und alles läuft darauf hinaus, Gott aus unserem Alltag nur dann zu Wort kommen zu lassen, wenn ein großes Unglück geschieht. Die Kirchen sind voll, wenn die Prominenz zusammenkommt, weil wir Hunderte von Toten zu beklagen haben. Und man fragt sich natürlich mit Recht, ist das der Weg, um zu Gott zu finden? Es werden in unserem Land sehr viel Trauerreden gehalten, Trost gespendet. Aber wo bleiben die Predigten, die die Menschen auffordern, Buße zu tun, umzukehren von ihrem Weg? Nein, sie wollen die Bande Gottes, seine Gebote zerreißen. Man will eigene Wege gehen. Und in Vers 4 lesen wir ein Wort, das uns im Grunde genommen auf den ersten Blick äußerst befremdlich vorkommt. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Können wir uns das vorstellen? Gott sitzt im Himmel und lacht über die Gottlosen, die sich gegenseitig beraten, wie sie aus dieser Welt noch den maximalen Profit herauspressen, wie die Armen immer ärmer werden. Ich weiß nicht, wer von euch das mitbekommen hat. Es lief so im Grunde genommen nebenbei in den Nachrichten, dass die vielen Projekte der Weltbank in den dritten Ländern dazu führen, dass die Ärmsten der Armen von ihren Hütten vertrieben werden und das Land zwangsenteignet wird an die Großkonzerne, die ihr Geld wieder von der Weltbank dafür bekommen. Und auch unsere Regierung, unser Staat ist mit 25% daran beteiligt, an dieser Weltbank. Ja, meine Lieben, wir sitzen nicht auf der Insel der Glückseligen, sondern wir sind mittendrin in einer Welt, die immer mehr aus den Fugen gerät. Vers 5. Er wird einst mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie erschrecken. Das heißt, das, was wir heute erleben, ist nur ein Vorgeschmack dessen, was auf die Erde und ihre gottlosen Bewohner zukommen wird. Aber Gott lässt sich nicht spotten. Aber ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg zu Zion, sagt Gott. Ich will von der Weise predigen, dass der Herr zu mir gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Christus in den Psalmen. Wir brauchen nicht weit zu suchen. Wir sehen, dass schon im zweiten Psalm Gott von einem Sohn spricht. Von einem Sohn, der eine besondere Beziehung zu ihm hat. Heische von mir, so will ich dir die Heiden zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Ja, meine Lieben, wann denkt ihr, wird das wohl passieren? Oder ist das schon passiert? Gott ist in dieser Welt immer noch aktiv. Auch wenn die Mächtigen der Erde das nicht wahrhaben wollen, wenn sie das verschweigen, wenn sie das kleinreden. Aber Gott hat Jesus Christus zum König über alles gesetzt, wie Paulus schreibt. Und an den Tag, an dem Jesus wieder zu dieser Erde zurückkommen wird, dann werden alle diese großen Reiche dieser Welt zerschlagen werden. Ja, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Dann werden die Armen wieder reich und die Reichen arm sein. Dann werden die Gotteslosen und die Gottesfürchtigen ihren gerechten Lohn erhalten. Meine Lieben, in dieser Welt mag es oft noch umgekehrt zugehen. Und wir können nicht sagen, dass wir uns davor verabschieden können. Nein, wir sind mittendrin. Aber niemand soll sagen, Gott hätte uns Menschen nicht gewarnt. Vers 10 bis 12. So lasset euch nun weisen, ihr Könige, und lasset euch züchtigen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und freuet euch mit Zittern. Küsset den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommet auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen, aber wohl allen, die auf ihn trauen. Wir haben heute Morgen darüber geredet in unserer Klasse, wieso der Johannes eigentlich ein wenig verwirrt war über das, was er von Jesus Christus so hörte. Wenn er gesehen hätte, dass Jesus das römische Reich wie ein Topf zerschmeißt, dann hätte er gesagt, jawohl, das ist genau das, was ich von ihm erwartet habe. Wenn Christus seinen Zorn über die Welt ausgießt, dann ist es zu spät. Für alle, die heute noch auf Erden durchs Leben gehen und nach dem Sinn des Lebens suchen. Der Rat, den Jesus hier gibt, ist im Grunde genommen fast identisch mit dem, was in Offenbarung 14 steht, der erste Ruf des Engels. Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre. Und hier heißt es, dienet dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Ja, es ist eigentlich schade, dass wir diese Botschaft in ihrer Klarheit, in ihrer drastischen Wortgewalt so selten hören. Wir verkündigen eigentlich in der Regel den lieben Gott, der uns alle lieb hat, der unser Bestes will, der vergibt, der tröstet, der einem hilft, durchs Leben zu finden. Aber werden wir mit dieser Perspektive Gott und seinem Anliegen an uns Menschen gerecht? Meine Lieben, küsse den Sohn. Das ist auch eine Aufforderung an uns. Ist Christus so eng mit uns verbunden, dass er ein fester Bestandteil unseres Lebens geworden ist? Wir können leicht unsere Blicke auf die Ungläubigen richten in dieser Welt, die ja die absolute Mehrheit stellen, und dabei vergessen, dass dieses Wort auch uns persönlich etwas zu sagen hat. Aber wohl allen, die auf ihn trauen. Paulus schrieb der Gemeinde, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Meine Lieben, da geht es nicht um einen theologischen Grundsatz. Es geht auch nicht um einen theologischen Grundsatz, wenn es heißt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Oder wenn Petrus bekennt, du bist der Christus Gottes, der Messias Gottes. Meine Lieben, die Bibel ist nicht für Theologen geschrieben. Die Bibel ist für dich und mich geschrieben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Lehren daraus ziehen. Jeder für sich. Wie nahe stehe ich Christus? Küsset den Sohn. Es ist die geistliche Verbindung, um die es jeden Tag aufs Neue geht. Die Dinge dieser Welt können wir nicht ändern. Wir haben keinen Einfluss auf Krieg und Frieden. Wir haben nur Einfluss, ob wir selbst friedlich sind. Und wir können Gott im Grunde genommen nur jeden Tag bitten, uns so zu verändern, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen, aber sie nicht zum Zentrum unseres Glaubens werden lassen. Zeichen, meine Lieben, sind Wegweiser. Die Zeichen der Zeit, die wir heute erleben in der Welt, sind nichts anderes als Hinweisschilder, dass Christus bald kommt und dass all die Werte dieser Welt dann gegenstandslos sind. Viel wichtiger ist es, Christus, den Vater im Himmel, wirklich zu kennen. Wie in Johannes 17, Vers 3 steht, denn das ist die Basis für das ewige Leben. Und darum, meine Lieben, geht es Gott. Es geht ihm nicht darum, ob wir reich oder arm sind, ob wir im Gefängnis sind oder frei herumlaufen, sondern es geht ihm darum, dass wir mit ihm uns vorbereiten auf das größte Ereignis in dieser Welt, die Wiederkunft Jesu. Meine Lieben, bis dahin wird es noch vieles geben, was unsere Aufmerksamkeit erregt. Wo wir die Hände über den Kopf zusammenschlagen werden und sagen, wieso etwas überhaupt möglich? Dieses Unrecht, dieses große Unglück. Meine Lieben, all das, so wichtig es auch erscheint, ist längst nicht so wichtig wie unser Heil in Jesus Christus. Gebe Gott, dass wir zu denen gehören, die auf ihn trauen. Amen.